Ich wünsche einen wunderschönen Sonntag. Mein Name ist Sven Godau. Ich bin Pastor der Christusgemeinde Bramfeld, die irgendwann die nächsten Monate endlich mit ihren Gottesdiensten anfangen wird an einem Sonntag. Alles bei uns ändert sich. Noch sind wir samstags in den Räumen unserer Schwestergemeinde oder Mutter- oder Tochtergemeinde, das wissen wir gar nicht so ganz genau, in der Gluckstraße, noch samstags, noch um 16.30 Uhr, aber die Uhr tickt. Wir haben ein Gebäude gekauft und es ist nur noch eine Frage der Zeit. Vielleicht nur noch von Wochen, vielleicht von Monaten. Wir prüfen das gerade. Gut. Ich möchte mit euch einen kurzen Text im Alten Testament, so in den Tiefen des Alten Testamentes. Also ich glaube, dass ganz viele von euch diesen Text vielleicht schon 3-4 Mal gelesen haben, aber wieder vergessen haben, weil es so ein komischer Text ist. Der greift nicht, das irgendwie bleibt der nicht hängen. Und danach kommt gleich so ein richtig schmackiger Text, der dann alles wieder wegblendet. Das kennt ihr von Hollywood-Filmen, ne? Es gibt so diese 2 Minuten, die nimmt man gar nicht wahr, weil danach irgendwie Bruce Willis wieder von irgendwelchen Hochhäusern springt oder so, ne? Also ich lese jetzt mit euch mal diese 4 Verse und dann gehen wir da rein. Als Josua bei Jericho war und Ausschau hielt, sah er plötzlich einen Mann mit einem gezückten Schwert in der Hand vor sich stehen. Josua ging auf ihn zu und fragte ihn, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Er antwortete, nein, ich bin der Anführer des Heeres des Herrn. Ich bin soeben gekommen. Da warf sich Josua vor ihm zu Boden, um ihm zu huldigen, und fragte ihn, was befiehlt mein Herr seinem Knecht? Der Anführer des Heeres des Herrn antwortete Josua, zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, wo du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Ich bete nochmal mit uns. Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir etwas von dem begreifen, was Josua in diesen Minuten begriffen hat, und wir bitten dich, dass es unser Herz erfasst. Wir bitten dich, dass wir nicht distanziert und nüchtern analytisch mit deinem Wort umgehen, sondern dass wir unser Herz öffnen und dass es uns trifft und uns erreicht. Amen. Ich nehme euch mal in die Geschichte mit. In den 5 Büchern Mose, die in der Bibel davor stehen, also das Buch Josua ist das 6. Buch der Bibel davor, das ist 1-5 Mose. In den Kapiteln davor, also in vielen, vielen, vielen Kapiteln davor, geht es in der Geschichte des Volkes Israel darum, dass die Israeliten ein Sklavenvolk waren in Ägypten. Und es ging ihnen nicht gut, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und irgendwann schreitet Gott in die Geschichte ein, in einer dramatischen Art und Weise. Er holt sie mit Pauken und Trompeten raus aus Ägypten und möchte sie, nachdem er mit ihnen die wesentlichen Fragen des Verhältnisses zwischen ihnen und Gott geklärt hat, möchte er mit ihnen eigentlich rein in das Land Israel. Aber nach diesem Jahr dieser Vorbereitung waren die Israeliten noch nicht so weit. Ich habe vor kurzem was gelesen, das hat mir gut gefallen. Nämlich, die Israeliten waren, auch nachdem Gott sie befreit hatte, immer noch ein Sklavenvolk. Und sie kamen nicht damit zurecht, dass Gott sie jetzt auf die andere Seite irgendwie gestellt hat. Sie kamen irgendwie nicht damit zurecht, dass Gott ihnen eine Möglichkeit eröffnet hatte, anders zu leben. Und sie haben es richtig versemmelt. Danach folgten 39 Jahre, in denen Gott mit ihnen durch die Wüste zog. Die gesamte leitende Generation, die ganze Elterngeneration starb in der Wüste. Und die aufwuchsen, wuchsen auf in der Gegenwart Gottes und wuchsen auf in Abhängigkeit von Gott. Jeden Morgen, wenn sie aus dem Zelt rauskamen, lag Manna auf dem Boden. Und das konnte man essen und das war irgendwie die ganze Versorgung. Es gab eine Feuer- und Rauchsäule, je nach Tageszeit, die sagte, hier ist Gott. Es gab das Zelt der Begegnung in der Mitte der ganzen diese Zeltstadt, die Israeliten jeden Abend errichteten oder wo sie auch teilweise Wochen und Monate lang lagerten. Und jetzt, nach 40 Jahren, war Gott an dem Punkt, wo er gesagt hat, ich bringe euch rein in das Land, das ich euch versprochen habe. Und wir sind jetzt gerade in dieser Umbruchssituation. Mose selber durfte nicht in dieses Land, eine ganz eigene Geschichte. Sie sind über den Jordan jetzt rübergekommen und betreten jetzt also das Land, das ihnen gehören soll. Sie sind, nachdem sie über den Jordan rüber sind, haben sie nochmal alles geklärt, was jetzt geklärt werden musste. Zum Beispiel mussten alle männlichen Nachkommen beschnitten werden. Es gab also ein für Männer unschönes Ereignis in diesen Tagen. Das war in Gilgal. Und jetzt war alles irgendwie vorbereitet. Und Manna hörte auf zu fallen. Also irgendwann morgens sind die rausgekommen aus ihren Zelten und haben gesagt, Mensch, Manna fehlt. Ja? Also nach 40 Jahren, Manna ist nicht mehr da. Und es war jetzt völlig klar, wenn wir was zu beißen haben wollen, dann brauchen wir jetzt Land. Ohne Land kommen wir hier nicht mehr weiter. Also es war klar, Gott hatte ihnen den Rückweg im wahrsten Sinne des Wortes dicht gemacht. Sie waren rübergekommen über den Jordan, trockenes Fußes. Da war aber wieder Wasser drin. Manna gab es nicht mehr vom Himmel. Das heißt, es gab nur eine Möglichkeit. Man musste jetzt nach vorne und vorne war Jericho. Jericho war eine stark befestigte Stadt. Also im nächsten Kapitel ist das mit diesen Mauern, die hinfallen und so weiter und so fort. Bruce Willis, ne? Und also in dieser Situation, also hinter ihnen ist... Die Wüste war, das war vorbei. Nie wieder rein in die Wüste. Es ging nicht mehr. Es war nicht mehr möglich. Und vor ihnen ist diese stark befestigte Stadt. Noch nie in Jahrzehnten hatten sie eine Stadt erobert. Sie hatten auf freiem Feld Schlachten gewonnen. Aber das war eine völlig andere Geschichte, denn es gab zu dieser Zeit keine Möglichkeiten, eigentlich Städte zu erobern. Es gab dafür kein Kriegsgerät. Also all das, was wir so, also ich weiß nicht, was eure Vorbildung so ist, ne? Ich habe immer das Gefühl, ich habe so einen kurzen Ausschnitt Antike, dann bin ich immer ins Mittelalter gesprungen, ne? Und das weiß ich, irgendwie Rüstung und da diese Katapulte und irgendwie sowas, ne? Und dann geht es irgendwie weiter im Zweiten Weltkrieg, also so ungefähr, ne? Und also in der Zeit, in der wir jetzt sind, gibt es keine Katapulte. Nichts. Nicht mal andeutungsweise. Alles, was man machen konnte, normalerweise war sich um eine Stadt rumstellen, zusehen, dass keiner raus und keiner reinkommt und hoffen, dass irgendwann mal die ausgehungerte Bewohnerschaft der Stadt die Tore öffnet. Und das konnte in einer Stadt wie Jericho schon echt lange dauern. Zumindest, wenn kein Manna vom Himmel fällt. Also das war die Situation. Und in dieser Situation ist jetzt Josua der Heerführer der Israeliten, der Anführer der Israeliten, was an dieser Stelle nun absolut identisch ist, auf einmal in Begegnung mit einem Mann, mit einem Wesen, mit einem Schwert in der Hand und sonst nichts. Also nackt, also zumindest keine Rüstung, keine Standarte, nichts, woran man sehen konnte. Ne? Es gehört ja zu uns oder gehört er zu den anderen? Was ist das für einer? Auf jeden Fall hat er ein Schwert in der Hand. Und Josua fragt ihn, wohin gehörst du, zu uns oder zu unseren Feinden? Und das ist das Erste, was man in dieser Geschichte lernen kann, ja? Wenn es um den Krieg geht, ja? Wenn es um den Krieg geht, selbst in so einer Sache hier, selbst in so einer Sache, wo Gott mit den Israeliten ja die ganze Zeit unterwegs war, er wollte, dass sie in dieses Land reinkommt. Selbst an dieser Stelle sagt Gott, weder noch. Ich gehöre nicht euch oder ihnen. Und wir könnten jetzt mal ganz fröhlich ergänzen, ich bin der Gott Himmels und Erde. Und jeder Mensch kommt aus meiner Hand. Es gibt da keine guten und schlechten Menschen oder irgendwie sowas. Nein, ich gehöre nicht zur einen oder zur anderen Seite. Ich bin der Anführer des Heeres, des Herrn. Und was er damit auch nebenbei sagt, ist, weißt du, Josua, du bist hier nur Stellvertreter. Der eigentliche Anführer von der Armee, die da hinter dir rumläuft, das bin ich. Der eigentliche Anführer bin ich. Ich bin soeben gekommen. Da warf sich Josua vor ihm zu Boden, um ihm zu huldigen und fragte ihn, was befiehlt mein Herr seinem Knecht? Also was sind die Befehle? Was sollen wir tun? Was sollen wir machen? Und das wird im nächsten Kapitel, wird das dann im Zusammenhang mit Jericho, wird Josua sehr genaue Anweisungen noch kriegen. Aber hier begegnet er jetzt Gott aufgrund der Initiative Gottes. Also Josua war ja nicht morgens aufgestanden und hatte sich jetzt morgens, irgendwas hat sich mit dem Ton gerade verändert. Josua war irgendwie morgens aufgestanden und hatte irgendwie gesagt, ja nicht so, wo ist Gott oder irgendwie sowas, sondern Josua war irgendwie über Gott gestolpert, weil Gott ihm begegnen wollte. Gott wollte ihn sehen. Und Josua macht das, was wir gerne so instinktiv tun, wenn wir Gott begegnen. Was ist zu tun? Aber das ist Gott gar nicht so wichtig. Gott ist das gar nicht so wichtig, was zu tun ist. Wir reduzieren ja gerne Christsein irgendwie auf netter Mensch sein. Hoffentlich ganz praktisch. Aber das greift ja überhaupt nicht. Sobald man in die Bibel einsteigt, merkt man es, also es geht überhaupt nicht um dieses Tun und Machen und irgendwie so. Dann irgendwann, viel, viel später dann doch irgendwie so. Aber erst einmal geht es darum, dass wir Gott kennenlernen und dass Gott uns kennenlernt, dass wir ihm begegnen, dass wir ihm ins Gesicht schauen, dass er uns ins Gesicht schaut. Und Josua sagt ihm, anstatt ihm jetzt irgendwelche hochwichtigen Anweisungen zu geben für das Volk und für die Situation und wie es weitergeht und jetzt die große Perspektive aufzeigen, wo sie herkommen und wo sie hingehen. Das Ganze würde jetzt in einem Hollywood-Film in einem 6-minütigen pathetischen Ansprache enden. Josua bekommt gesagt, der Ort, wo du stehst, ist heilig. Denn Gott ist hier. Gott ist hier. Die Reaktion, die dem angemessen ist in der Kultur, in der sie groß geworden sind, ist, zieh deine Schuhe aus. Ihr kennt das vielleicht vom Besuch von Moscheen, wo Schuhe ausgezogen werden, weil der Ort, in den man reingeht, heiliger Boden ist. Wir haben in unserer Kultur andere Chiffren, in denen wir sagen, das ist heiliger Boden oder heiliges Land oder heilige Zeit oder sowas, wenn wir das denn überhaupt noch haben. Viele von uns können mit diesem Begriff gar nicht mehr so richtig was anfangen. Heilig heißt schlicht und ergreifend, das gehört hier Gott. Das ist seine Zeit, sein Ort, das ist alles jetzt seins. Zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, wo du stehst, ist heilig. Ich habe euch ja gerade den größeren Bogen beschrieben, so wo wir eingestiegen sind in diese Geschichte und gleich geht das mit Jericho weiter. Hier ist ja gerade ein Gospelchor. Gospel ist ja ursprünglich entstanden so aus der Musik der Sklaverei in Amerika. Und es kommt nicht von ungefähr, dass ganz viele von den traditionellen Gospeln, die man so in der Schule gelernt hat, ihr wisst diese Sachen, wo man selbst mitsingen kann, wenn man eigentlich nicht mitsingen kann. Ganz viele von diesen Sachen kreisen um diese Geschichte. Ja? Also Joshua fit the Battle of Jericho und so weiter. Oder diese Geschichte mit dem Jordan kommt auch ganz häufig vor, dass man irgendwie über den Jordan rüberkommt. Und alles ist eben diese Frage des Rauskommens aus der Sklaverei, rein in eine Freiheit, in der ich als Mensch mich darum kümmern kann, was mit meiner Familie ist und was mit meinen Leuten ist und dass ich in Verantwortung vor Gott stehe und dieses ganze Ding, das ganze, so ich stehe für mein Leben ein. Manche von uns sind Christen geworden, bevor sie überhaupt wussten, dass sie Menschen sind. Ja, also so mit dem Kinderwagen reingeschoben worden und irgendwie war das einfach so. Ich bin wesentlich später Christ geworden und viele, die hier sitzen, sind wesentlich später Christ geworden. Ich bin noch nicht 40 Jahre Christ und Gott hat mir nicht 39 Jahre extra Aufenthalt in der Wüste geschenkt, um die Sache irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Aber ich sag das mal so, diejenigen von euch, die schon immer Christen waren, ja, ihr habt keine Vorstellung davon, ihr habt keine Idee, ihr habt nicht den Schatten einer Idee davon, was in meinem Kopf alles abgeht. Ihr habt wirklich, also diejenigen von euch, die schon immer Christen waren, ja? Weißt du, zwischendurch begegnet mir das mal als Pastor, dass Leute sagen, ja, ich bin ja immer schon Christ gewesen und so, ne? Und dann hört man das manchmal mit so einem sehnsüchtigen Unterton, ne? Ich würde auch gern mal so wissen, wie das so ist, irgendwie, ne, so richtig nochmal neu starten als Christ oder irgendwie sowas, ne? Alles, was ich dazu sagen kann, ist, ihr wisst ja gar nicht, was ihr euch wünscht. Und alles, was ich euch wünschen kann, ist, dass ihr das nie erlebt. Wenn du erstmal richtig in Ägypten gewesen bist und das wirklich begreifst, was das heißt, dann hast du Ägypten an dir, all die Jahre und Jahrzehnte. Und du musst ständig damit umgehen, dich nicht wie einer zu verhalten, der in Ägypten in der Sklaverei lebt. Und das merke ich in meinem Fühlen, in meinem Denken, in meinem Beten, in allem, in allem. Es ist ein permanentes damit umgehen, dass die Dinge nicht so easy sind, wie man es gerne hätte. Ich könnte es auch positiv beschreiben. Ich weiß, dass ich mein Schwert gebrauchen muss, weil ich weiß um den Krieg und den Kampf, der in meinem Leben irgendwie tobt. Hier ist so eine Situation, in der Gott sagt, ich bin hier. Und hier sind unsere Erfahrungen ganz unterschiedlich, ne? Aber ich bin dankbar für ein ganz paar wenige Situationen in meinem Leben, wo Gott einfach den Raum voll gemacht hat. Und wo ich für mich sagen konnte, das ist heiliger Boden. Und es lag nicht an den Böden oder an den Räumen. Das eine war mein unaufgeräumtes Kinderzimmer und so weiter, ne? Also ein paar Stunden später war das nicht mehr heiliger Boden, glaubt's mir. Josua wird die nächsten Jahre unglaublich schwere Entscheidungen fällen müssen. Er wird Verantwortung tragen müssen für schwere Niederlagen, für viele Tote. Er wird Entscheidungen treffen müssen, was die Verteilung des Landes angeht, und es wird über Jahrhunderte hinweg dieses Volk prägen, was er entscheidet. Und Gott weiß das. Gott wollte Josua begegnen. Es ging ihm jetzt nicht darum, ihm zu sagen, was jetzt das Nächste ist, so morgen und übermorgen. Sondern es ging ihm darum, ihm zu sagen, das bin ich. Das bin ich. Ich bin der Anführer des Heeres des Herrn. Es gibt ein Begegnen Gottes mit uns, das verändert alles. Das reißt uns nicht komplett Ägypten aus dem Herzen, soweit ich das beurteilen kann. Vielleicht kommt ja noch mal was. Aber es lässt Ägypten ganz schön alt aussehen, weil Gott so anders ist, so die Dimensionen zerreißt und so. Wenn er in die Sache reinkommt, dann merkt man, wie klein wir sind und wie groß er ist. Wir haben ja kurz vor Weihnachten und mein Versprechen war, dass ich heute eine weihnachtliche Predigt halte. Jetzt kommt der weihnachtliche Teil. Josua warf sich vor ihm zu Boden, um ihm zu huldigen. Also huldigen ist so ein komisches Wort, das verwenden wir, glaube ich, heute nicht mehr, um anzubeten, um zu erheben. Er warf sich vor ihm zu Boden. Und es gibt ein paar Passagen in der Bibel, wo Engel Menschen begegnen. Und immer wenn Menschen sich zu Boden geworfen haben vor Engeln, wisst ihr, was die Engel dann gemacht haben? Steh auf. Ich bin auch nur ein Bote. Warum macht er das hier nicht? Warum lässt er das zu? Warum ist hier ein Anführer des Heeres, des Herrn, der es zulässt, dass vor ihm sich der Josua zu Boden wirft und ihn anbetet? Es gibt nur eine Erklärung dafür. Der ihm hier gegenübersteht, ist Gott. Aber wenn das Gott ist, dann fragen wir uns mit der ganzen Bibel in der Hand, warum fällt er nicht tot um? Gott schauen ist das Ende unseres Lebens, weil in uns die Sünde ist, weil in uns etwas ist, das ist dunkel und zerrissen und ätzend und hässlich und es kann das Licht Gottes nicht ertragen. Warum stirbt er nicht? Weil der, dem er hier begegnet, und das ist nichts, was Sven sich ausgedacht hat, sondern was durch die ganze Kirchengeschichte immer Konsens war, dass das so ist. Natürlich ist das so. Der, dem er hier begegnet, das ist Jesus. Das ist Jesus. Jesus erscheint im Alten Testament ständig. Im Neuen Testament wird das dann mal an Stellen aufgedeckt. Es gibt im Neuen Testament Passagen, wo es dann heißt, wo Jesus mit dem Volk mitgegangen ist. Aber hier an dieser Stelle ist das ganz eindeutig. Ich bin der Anführer des Heeres des Herrn. Später in der Offenbarung, also kurz nachdem Jesus wieder aufgefahren ist in den Himmel, gibt es ein prophetisches Bild, ein reich gemalten Text, über das Ende der Welt und über den Himmel und über das ganze Finale irgendwie so, ne? Und da ist ganz deutlich, ne? Der das Schwert in der Hand hält, das ist Jesus. Das ist Jesus. Hier steht Josua dem einen Teil Gottes gegenüber, den wir Jesus nennen. Denn es ist ja nicht so, dass es Gott gibt und dann gibt es irgendwie so ein, wie soll ich das sagen, so ein Splitter von Gott, der heißt Jesus, und dann gibt es so einen Splitter von Gott, der heißt Heiliger Geist. Es gibt einen Gott, und das ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und die drei sind absolut auf Augenhöhe mit allem, was dazugehört. Und es gibt verschiedene Aspekte, die in ihnen leben, aber es ist ganz deutlich, dass der Teil von Gott, der mit uns Fisch und Brot ist, der Teil von Gott, der uns in den Arm nehmen kann, das ist Jesus. Der Teil von Gott, der uns mit dem Schwert gegenüberstehen kann, das ist Jesus. Und dieser Jesus, dessen Geburt feiern wir in zwei Tagen. Dieses kleine süße Baby, ja, holder Knabe im lockigen Haar, ja. Also ich finde es eine der gruseligsten Textpassagen, die die Kirche jemals hervorgebracht hat, ja. Also wenn ihr das nächste Mal mit so einer Krippe umgeht, ja, dann denkt dran, dass der da liegt, 1400 Jahre vorher ein Schwert in der Hand hatte. Und dass Josua vor ihm niedergefallen ist. Und dass er Josua gesagt hat, der eigentliche Herr des Heeres des Herrn, das bin ich. Das ist der Gott, dem wir folgen. Und dass er sich so klein macht, das ist schon immer der Hammer. Aber wenn man sich die Vorgeschichte im Alten Testament anguckt, die Jahrtausende davor, wie er in der Schöpfung mit dabei ist und so weiter und so fort. Wenn man sich die ganze Vorgeschichte anguckt, dann kriegt das nochmal eine andere Dimension, dass dann Jesus sagt, okay, wir machen es nochmal ganz anders. Lass mich als Mensch zur Welt kommen, als Baby. Wir machen das nochmal ganz, ganz anders. Wenn wir Weihnachten feiern, dann feiern wir ja nicht, dass jedes Jahr wieder ein Baby zur Welt kommt. Sondern wenn wir Weihnachten feiern, dann feiern wir, dass Gott sich nicht zu schade dafür ist, das ist eine sehr schwache Formulierung, sich uns Menschen auszuliefern. Und wir wissen dann über die Geschichte hinweg, was das heißt. Dass ihm kurz nach seiner Geburt schon der Tod droht durch die Schergen des Herodes, der die Babys dann in der Gegend alle töten lässt, dass er verspottet wird und dass er verfolgt wird, dass er letztlich dann geschlagen und gekreuzigt wird, hingerichtet wird. Aber der das mit sich machen lässt, tut das, weil er das Schwert in der Hand hält. Weil er der eine König ist, der am Ende über alles triumphiert, über unsere Sünde, über unsere Gottlosigkeit, über unsere Verlorenheit, über unser Ägypten. Das ist der Jesus, den wir anbeten. Das ist der Gott, dem wir folgen. Frohe Weihnachten. Ich bete mit uns. Jesus, Herr, wir danken dir, dass du kommst und dass du begegnen willst. Und ich möchte dich jetzt für die hier bitten, die, wenn es um das Thema Begegnung mit Gott geht, gar nicht so richtig wissen, wovon ich hier rede. Es gibt diese Passage in einem alten Kirchenlied, Heiland reißt die Himmel auf. Und Herr, ich möchte dich das bitten, dass du den Himmel aufreißt und dass du Menschen das schenkst, dass sie für einen Moment lang die Dinge sehen können, die man nicht sehen kann. Sie für einen Moment lang die Dinge hören können, die man nicht hören kann. Dass sie mit ihrem Herzen begreifen, was das heißt, dass die eigentliche Welt deine Welt ist. Ich möchte dir danken, dass in den Auseinandersetzungen, in denen unser Leben sich so befindet, du nicht auf unserer Seite bist oder auf der anderen. Dass du ein Gott für alle Menschen sein willst. Ich danke dir, dass du in all dem ein Gott bist, der nicht mit den Schultern zuckt, sondern der das Schwert in der Hand hält und der will, dass Recht und Gerechtigkeit geschehen. Der will, dass nicht irgendetwas über unser Leben rüberflutet und uns einfach nur auffrisst. Du willst, dass unser Leben gelingt. Du willst, dass unser Herz blüht. Du willst, dass wir in verheißenem, versprochenen Land ankommen und dass das Ägypten von uns abfällt. Wir wollen dir unser Herz anvertrauen und wir wollen dich anbeten und dir sagen, du allein bist Gott. Von Ewigkeit zu Ewigkeit und gerade auch an Weihnachten. Wir beten dich an, Herr.